Hallo und herzlich willkommen zu BET Energie Weiterdenken, dem Podcast rund um die Zukunft der Energiewirtschaft. Normalerweise sprechen wir hier über Trends und Herausforderungen und Kreativitäten für die Energieversorgung. Verständlich, offen und aus unterschiedlichen Perspektiven. Heute wird sich das vermutlich auch nicht komplett verhindern lassen, aber wir haben heute eine spezielle Folge vor Ort. Und zwar habe ich heute das absolute Privileg, mit den beiden Gründern der BET eine Zeitreise durch die letzten Jahrzehnte machen zu dürfen. Mein Name ist Lukas und unsere Fachjungen-Zuhörerschaft weiß natürlich längst, wer mir gegenüber sitzt. Es sind Dr. Mick Ritzau und Dr. Wolfgang Zander.
Ja, hallo Lukas, schön hier zu sein und ich bin gespannt auf unser Gespräch.
Ja, ich habe auch mich schon sehr, sehr darauf gefreut, hier mit euch da reden zu können und mal die persönliche Motivation mal erläutern zu können.
Heute sprechen wir, wie gesagt, über euer berufliches Lebenswerk und was euch so angetrieben hat, welche Highlights es gab, was lustige Momente waren, was vielleicht auch schwierige waren und was vielleicht auch die Energiewirtschaft gebraucht hat und vielleicht auch noch weiterhin braucht. Ihr habt ja ein bisschen Erfahrung. Ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf. Also, Anlass der heutigen Folge ist ja, dass ihr nach über 40 Jahren prägender Arbeit, nicht nur für die BET, sondern für die gesamte Energiewirtschaft in meiner Sicht, den Weg von der Hochspannung in die Entspannung einschlagt und euch aus eurer Rolle als Generalbevollmächtigter von uns, von BET, zurückzieht. Das ist natürlich irgendwie verständlich und ihr habt euch das auch komplett verdient, aber natürlich auch ein bisschen schade, euch seltener hier in den Gängen zu sehen und seltener davon zu profitieren, von eurem Wissen, was ihr alles so in den letzten Jahrzehnten gelernt habt. Ein kleiner Trost, und das ist natürlich auch das Positive an der ganzen Sache, ihr bleibt uns erstmal noch ein bisschen erhalten, sowohl als Gesellschafter natürlich, aber als auch assoziierte Partner, wo ihr in ausgewählten Projekten uns noch vor euch hertreiben werdet. Die meisten Zuhörer werden euch sicherlich kennen, aber an dem Zeitpunkt stellen wir die Gäste sonst immer vor. Und ich habe natürlich schon euch die letzten Jahrzehnte begleiten dürfen und kenne euch ganz gut, habe aber trotzdem noch ein bisschen recherchiert und einen sehr, sehr schönen Text gefunden, der ein bisschen pathetisch geschrieben ist vielleicht, aber trotzdem, wie ich fand, total passend war, den ich kurz vorlese. In einer Zeit, in der die Industriegesellschaft ihre Lebensgrundlage aufs Spiel setzte, schrieben sich unsere Gründer Michael Ritzau und Wolfgang Zander 1976 in den Studiengang Elektrotechnik an der RWTH Aachen ein. Ohne zu ahnen, dass sie zu den energiepolitisch prägenden Kräften der Zukunft gehören würden, gingen sie in den kritischen Diskurs mit den Professoren und den Unternehmen des Establishments. Ohne festen Businessplan wagten die Gründer 1988 den Schritt in die Selbstständigkeit. Ihr Vertrauen in die eigene Intuition und ihre Fähigkeiten, Herausforderungen anzugehen, sowie ihr Drang, bestehende Denkweisen und Strukturen in der Energiewirtschaft aufzubrechen, prägten die Anfänge der BET. Also mal ganz ehrlich, auch wenn ich den Text vorher natürlich kannte, bekomme ich beim Lesen gerade schon wieder Gänsehaut. Deswegen nochmal ein kurzes Intro vielleicht von euch selber, wer ihr aus eurer Sicht seid. Und mit kurz meine ich nicht so wie sonst kurz, sondern tatsächlich kurz. Mick, fang gerne an. Wie würdest du dich selber beschreiben, in ein paar Worten?
Also ich bin einfach Überzeugungstäter und habe ganz unterschiedliche Dinge, die mich antreiben. Das ist die Liebe zur Musik, das ist die Liebe zur Technik und das ist die Liebe, diese Welt weiterzuentwickeln, weil nur eine nachhaltige Welt sichert uns die Lebensgrundlagen und das ist etwas, was mich mein ganzes Leben lang angetrieben hat.
Ja, das jeder, der jetzt schon mal mit dir gefeiert hat, der kann mindestens auch das Erstere bestätigen, alle anderen, das Fachpublikum, die anderen Punkte sicherlich. Sehr schön. Wolfgang?
Ja, man ahnt es, Motivation und Werdegang hat viele Überschneidungen mit dem Mick. Also ich bezeichne mich manchmal als so ein Wanderer zwischen Denkwelten, also nicht fachlich irgendwo fixiert. Zwar eine Ausbildung in der Elektrotechnik, Hochspannungstechnik, aber auch viel immer als politisch denkender Mensch. Und mir ist wichtig, zum einen mal auch unternehmerisch Verantwortung wahrzunehmen, aber auf der anderen Seite auch eine gesellschaftliche Verantwortung auch immer mit dem Unternehmen und mit dem Handeln zu vollziehen. Also das Ziel dieser ganzen Angelegenheit, ich bezeichne immer so eine soziale und ökologische Industriegesellschaft hier letztendlich zu fördern und darauf hinzuwirken.
Ja, danke euch. Jeder, der euch kennt, findet sich, glaube ich, in euren Statements gut wieder, auf euch drauf guckend von außen. Vielen Dank. Ich habe mir vorgenommen, in der Vorbereitung so einen kleinen Ritt durch die 4 Jahrzehnte mit euch zu machen. Das erstmal chronologisch anzufangen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch verstehen, wo kommt ihr überhaupt her? Was sind die Wurzeln der BET, um vielleicht dann auch irgendwann in den nächsten x Minuten irgendwann zu verstehen, am Ende der Folgen, warum wir als BET so ticken, wie wir ticken und warum unsere Vision ist, wie sie ist. Und das führt dazu, dass wir auf dem Zeitstrahl ganz vorne anfangen und ich nochmal verstehen möchte von euch, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr Elektrotechnik studiert habt und wie kam die Motivation dazu, dass du in das Studium reingegangen bist, Wolfgang?
Ja, das war eine gewisse Verlegenheitslösung sogar tatsächlich. Eigentlich hatte ich mal vorgehabt, Physik- und Philosophielehrer zu werden, bin sehr in früher Jugend schon politisiert worden, in der Seminarmarxistentruppe reingeraten im zarten Alter von 13 Jahren und das hat mich politisch geprägt, komme aber aus einer Handwerkerfamilie, also auf der anderen Seite extrem pragmatisch unterwegs. Ja, und dann wäre ich als Lehrer vom Berufsverbot betroffen gewesen und hatte gesagt, jo, dann machst du irgendwas, was dich ernährt und in der Freizeit machst du dann sozusagen die politische Arbeit. Damals noch war es die Weltrevolution, die wir vorbereiten wollten, wie auch immer das gehen mag. Und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Das war so die Motivation. Hab natürlich auch eine technische Neigung, Frickle an Motorrädern und an Verstärkern und überhaupt von zu Hause auch mit dem Technik sehr, sehr, sehr vertraut, aber vor allen Dingen auch mit dem Handwerklichen dabei.
Ja. Wir durften es hier im Podcast-Studio bei BT eben noch merken. Wir hatten technische Schwierigkeiten, die Mikrofone ans Laufen zu bekommen und den Mixer ans Laufen zu bekommen. Und die Kolleginnen aus dem Marketing und ich waren dann nicht in der Lage, das zu schaffen. Aber wir hatten dann mit euch beiden ja handwerklich und Elektrotechnik versierte Helfer, die es dann geschafft haben, das alles ans Laufen zu kriegen. Sehr, sehr schön, danke Wolfgang. Mick, von dir vielleicht noch. Elektrotechnik, wieso, warum?
Ja, im Grunde genommen habe ich mich schon in meiner Schulzeit mit Elektrotechnik beschäftigt. Ich habe mal von den Eltern den berühmten Kosmoskasten der Elektromann geschenkt bekommen, wo man Elektromotoren selber gewickelt hat und gebaut hat. Ich habe dann auch einen Verstärker und Musikboxen selber gebaut, um harte Rockmusik, zum Beispiel die Purple, Led Zeppelin und so weiter, Uriah Heep zu hören. Sehr zum Ärger meiner Eltern, die das immer zu laut fanden. So, und das andere war, schon in der Schule war Politik ein Riesenthema, Stichwort Vietnamkrieg, die Invasion der USA dort. Und es gab eine Postille namens Rote Schülerpresse, die wir alle sehr interessiert gelesen haben, die uns extrem politisiert haben. Und dann kam die spannende Frage, was machst du denn? Und ich bin dann tatsächlich auf Elektrotechnik gekommen und habe in meiner grenzenlosen damaligen Naivität geglaubt, da lernt man etwas Praktisches fürs Leben. Man lernt, wie man Verstärker baut und so weiter. Und es ist natürlich dann ganz anders gekommen, weil als wir dann angefangen haben zu studieren, war die Anti-Atomkraft-Bewegung ein Riesenthema. Studentenstreiks waren ein Riesenthema. Die Studenten haben für das Recht auf die Ausübung des politischen Mandats weiter gekämpft und gestreikt. Ja, und da habe ich mitgemacht und da habe ich auch den Wolfgang kennengelernt. Der hat dann nämlich auch mitgemacht. Der hat ja gerade schon gesagt, ne? Mit seiner etwas theorielastigen marxistischen Gruppe war er da zugange und wir haben dann auch einen Arbeitskreis gegründet, genauer gesagt er. Wir lesen mal das Kapital Band 1 bis 3, um zu verstehen, wie eigentlich so eine Industriegesellschaft funktioniert.
Ja, das ist natürlich das Spannende, was dass ihr beide quasi in der Schulzeit mit einem politischen Anspruch schon quasi von der Denkweise her kommend euch fürs Elektrotechnikstudium entschieden habt, was ja dann schon eher nochmal, zumindest so wie ich meins erlebt habe, schon nochmal wenig mit Politik zu tun hatte, am Ende des Tages hat und euch dann zusammengefunden habt. Finde ich total spannend. Ist glaube ich, auch total wichtig nochmal, wie wir die nächsten Minuten rausarbeiten werden, warum dieser politische Hintergrund so wichtig für euch war, aber auch für die BET. Ich möchte mal an einem Punkt jetzt kurz stehen bleiben. Wie habt ihr denn ansonsten das Elektrotechnikstudium itself wahrgenommen? Neben den Seitenstreams, die wir jetzt gleich beleuchten werden, aber Elektrotechnik itself, weil ich habe jetzt noch nicht von euch beiden gehört, dass ihr mit dem in das Studium reingegangen seid, wegen der Energiewirtschaft. Ne, ihr seid reingegangen wegen Technikinteresse und Verstärker bauen. Wie ist es dann denn, wie habt ihr denn dann den Weg in die Energiewirtschaft gefunden während des Studiums, Wolfgang?
Ja, also ich dachte ja, ähnlich wie der Mick, das sei jetzt so ein, sagen wir, ein ordentliches Studium, was unpolitisch ist und wo man dann einfach nur vernünftige Dinge macht, die ich dann nicht kritisieren muss. Weil in der Schulzeit haben wir die ganzen Gesellschaftswissenschaften, die waren ja als bürgerlich verschrien und sowieso falsch. Also da hast du Elektrotechnik und dann hast du wenigstens was Vernünftiges. Das hat sich relativ schnell als Irrglaube herausgestellt. Das war dann erstmal so, die Art und Weise zu lernen war so, dass das ja noch schlimmer war als so in der Schulzeit davor. Also völlig verschultes Studium. Man hatte wieder einen Stundenplan, kriegte den Kram vorgesetzt und was man vor allen Dingen nicht sollte, die Sachen hinterfragen. Also man kriegte Aufgaben vorgesetzt, die ganzen Klausuren waren, man musste Aufgaben lösen, aber irgendwo mal zu Aufgaben zu erarbeiten oder irgendwas zu hinterfragen, kam gar nicht in dem Studium vor. Ja, und versteckt letztendlich, die Technik ist ja nicht ganz wertneutral, waren Themen, die dann aufkamen. Als Ingenieur rationalisiert man Arbeitsplätze weg, das war eines der großen Themen. Die Elektrotechnik wird in Kriegswaffen eingesetzt, das muss man diskutieren. Und anderes Thema war unter anderem halt auch die Energie. Das war aber am Anfang des Studiums, wie gesagt, hatte ich die naive Vorstellung, das ist was Neutrales und da ist für alle Sachen vernünftig.
Ja, es ist ja auch, sagen wir mal, heute wieder ein brandaktuelles Thema, ne? Damals quasi aus dem Zeit, in der Zeitepoche natürlich aktuell. Heute ist die Diskussion mit KI auch wieder brennend, ne? KI ist KI etwas, eine neutrale Technik, die angewendet wird. Oder ist es tatsächlich etwas, wofür man dann auch selber Rechenschaft tragen muss und die aktiv sich gestaltet? Da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Und wie würdest du denn die Entwicklung von der Musik hinrichtung auch ein neben der Musik ein zweites Standbein, ein zweites Liebesstandbein auch der Energiewirtschaft bei dir sehen, Mick? Wie hast du denn die Kurve gekriegt vom Verstärkerbau in die Energiewirtschaft im Studium?
Naja, wie ich schon eben gesagt habe, ich war total desillusioniert. Ne? Es war irre theoretisch. Es war viel Mathematik. Okay, ich war immer ganz gut in Mathematik, aber ich habe nicht so recht verstanden, wofür man zum Beispiel abstrakte Berechnungen machen. Als Beispiel habe ich immer noch eine Prüfungsaufgabe vor den Augen. Ne? Gegeben ist ein Vakuum, da befindet sich eine elektrisch geladene Halbkugel, davor irgendeine Metallplatte. Und man sollte abstrakt den Verlauf der Feldlinien berechnen. Aha. Mir hat sich nicht so recht erschlossen, wozu das gut sein soll. Der Trigger war, wie gesagt, das ganze Thema, wie gestalten wir die Energieversorgung der Zukunft? Und da gab es halt die absolute Atomkraft-Euphorie auf der einen Seite. Und was mich überzeugt hat, ist insbesondere die Frage der Endlagerung völlig ungeklärt. Das ist so, wie als man fliegt mit dem Flugzeug los und niemand hat einen Landeplatz für dieses Flugzeug gebaut. Das hat mir überhaupt nicht eingeleuchtet. Und das war eigentlich der Grund, warum ich überhaupt das Elektrotechnikstudium zu Ende gebracht habe, weil ich dann gedacht habe, du musst lernen, wie Energieversorgung funktioniert. Du musst die Ökonomie verstehen, also die Energiewirtschaft, und du musst aber auch die energiepolitischen Rahmenbedingungen kennen und vielleicht auch helfen, sie zu verändern. Und dieses Dreieck von Technik, Ökonomie und Politik, das finde ich so spannend. Und das ist etwas, das man bis heute braucht, um in der Branche erfolgreich unterwegs sein zu können.
Ja, das versuchen wir auch weiterhin in der Zukunft weiter so zu leben und dieses Dreieck, unter anderem dieses Dreieck mit noch mehreren Facetten, glaube ich, in heutzutage weiterzuentwickeln und zu treiben. Und dann möchte ich jetzt genau den Bogen schlagen zu dem Thema, was ihr jetzt schon mehrfach angesprochen habt. Dass ihr euch neben des Schwierigen und Prüfungen sind dazu da, um rauszusieben, Studiums hier in Aachen, neben dem Studium in politischen Aktivitäten gefunden habt und geschätzen gelernt habt und lieben gelernt habt. Könnt ihr euch noch an den ersten Tag erinnern, wo ihr euch wo und wann und wie ihr euch über den Weg gelaufen seid? Oder war das eher so ein Prozess, dass ihr euch erlebt habt, Wolfgang?
Ja, also das genaue Datum oder kann ich mich nicht erinnern, aber es war über die Fachschaft Elektrotechnik. Es war ziemlich klar, wir waren beide politisiert. Wir wollten nicht einfach nur studieren und erstmal Fachschaft war, kümmert sich um die Studienbedingungen. Ja, wie gesagt, da hatte ich noch die Einschätzung, dass Elektrotechnik sei politisch neutral. Das hat sich ja dann schnell geändert. Und darüber haben wir uns auch letztendlich kennengelernt und als erstes im ersten Semester einen Streik organisiert. Das war so, also man
wogegen?
Geht das Studium
oder wofür,
Streik.
Wofür oder wogegen?
Für Dinge, die etwas abstrus sind aus heutiger Sicht, für das Studentenschaftsgesetz, also das politische Mandat wurde in Frage gestellt. Gut, das war ja noch wichtig, dass man das darüber diskutieren kann, aber auch die Art und Weise, wie Fachschaftsräte gewählt wurden, also ob man das über eine Vollversammlung macht oder über letztendlich über eine Briefwahl oder über eine Urnenwahl, das war so die großen Diskussionen und da wollte halt das Ministerium uns reinreden und also da waren wir dann erstmal gegen.
Da wart ihr damals schon gegen, das ist ja das Prägende, was man, wenn man euch lange noch erlebt habt, gegen die Großen im Zweifel sich ja auferheben, wenn man da eine andere Meinung hat. Nicht davor zurückschrecken. Ich kann dich kaum zurückhalten, Mick, du darfst jetzt was sagen, alles gut. Wie hast du es erlebt was sind deine Gedanken dazu?
Ja, wir haben das als Gängelung empfunden, ne? Es gab ja die Studentenbewegung, die war extrem politisch und interessanterweise waren es auch Sozialdemokraten, die versucht haben, das einzudämmen, ne? Zu sagen, naja, zu hochschulpolitischen Themen dürft ihr euch nur äußern, zu anderen aber nicht. Das haben wir einfach nicht eingesehen. So, und was aber dann spannend war, ist, man kann ja nicht einfach nur gegen etwas sein und nicht erklären, wie es geht es denn anders. So, und das hat dazu geführt, dass wir eine Arbeitsgruppe gegründet haben, Ökologie, der Traum vom besseren Leben. Da haben wir auch ein Skript gemacht. Wir haben Vorlesungskritiken erstellt. Ne, wir hatten ja die Vorlesung von Professor Edwin, Energiewirtschaft. Und da gab es den Lehrsatz, der Stromverbrauch steigt um 7%. Das ist eine Verdopplung in 10 Jahren. Das kann man nur beherrschen, wenn man Atomkraftwerke noch und nöcher zubaut, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und da haben wir, der Wolfgang und ich oder andere aus der Fachschaft, einen Gegenentwurf entstellt und den auch in der Vorlesung am Eingang verteilt.
Das ist erstmal, wie war der Gegenentwurf? Also ihr habt euch in der Freizeit getroffen, bei einem von euch zu Hause, bei einem Kasten Bier und dann gefachsimpelt und dann was aufgeschrieben. So stelle ich es mir gerade vor, bei lauter Musik oder wie ist das?
Nee, das war schon harte Arbeit. Der Kasten Bier hätte ja den Verstand vernebelt, wenn man da zu intensiv reingeguckt hätte. Also das war also schon ein bisschen kadermäßig. Nee, wir haben aber einfach inhaltlich diskutiert. Im Grunde an unsere Schulzeit schon anknüpfend und haben das in Frage gestellt. Es war ja nicht nur, dass die 7% Energiewachstum drin war, sozusagen als Naturgesetz galten, sondern dass damit auch der wirtschaftliche Wohlstand in der Bundesrepublik verknüpft sei. Also eine starre Kopplung quasi wie ein Naturgesetz, dass wirtschaftlicher Wohlstand nur mit wachsendem Energieverbrauch zu realisieren ist. Und das war eine der ersten Kernpunkte, ne, die wir halt kritisiert haben und der ja in der Tat auch ein, sehr zentrales Thema in unserer Gesellschaft betrifft. Ist Wachstum Selbstzweck und ist Wachstum immer gesund?
Mhm. Ist ja im Grunde auch heute wieder einer der kritischen Aspekte. Jetzt springe ich zwar in meinem vorbereiteten Zeitstrahl in die Gegenwart kurz, aber wir haben ja auch heute wieder die Situation, dass wir nach vorne gucken, steigen Stromverbräuche, prognostizieren in Studien durch Elektrifizierung etc. als aber auch uns die Frage stellen, was sind die Zukunftsvektoren, wie wachsen wir und ist Wachstum notwendig etc. und wo drin wachsen wir? Das ist glaube ich weiterhin eine große volkswirtschaftliche Frage. Was ich noch spannend fand eben ist, wie guckt ihr denn auf die aktuelle Situation von jungen Leuten, die jetzt studieren und wie politisch interessiert die sind? Und sind die insbesondere auch in demselben Mindset unterwegs wie ihr, nicht nur dagegen zu sein, sondern auch Lösungen präsentieren zu wollen? Weil das ist ja klar, das ist, glaube ich, das, was das Spannende an eurem Vorgehen damals war.
Also das ist ja eine spannende Frage. Und ich habe da unterschiedliche Phasen wahrgenommen. Wir sind in der Generation groß geworden, die wirklich sehr politisiert war, wie wir das gerade schon erläutert haben. Es gab dann aber auch längere Phasen, wo ich so den Eindruck hatte, Stichwort Generation Golf, ne? Da geht's mehr so auf gut leben und Politik ist eigentlich nicht wichtig. Und wo es einen neuen Schub gegeben hat, ist mit der Fridays for Future Bewegung. Das fand ich extrem spannend und hat mich an meine eigene Studienzeit sehr stark erinnert. Und da ist viel passiert und was eben jetzt der Punkt ist, das glaube ich viele verstanden haben, ne, dass die nachhaltige Energieversorgung ein ganz wichtiger Baustein für eine klimaneutrale Welt ist, dass aber unheimlich schwierig ist, das in die Umsetzung zu bringen und dass eben viel zu viel an kleinen Schräubchen hier und da gedreht wird und der Blick für das gesamte System fehlt. Und das ist etwas, was wir eigentlich gemeinsam bis heute kritisieren. Da könnte man jetzt viele Beispiele bringen. Das führt, glaube ich, jetzt zu weit. Aber der systemische Blick, das Ganze im Blick zu haben, die Wechselwirkungen, das ist, glaube ich, nach wie vor eine ganz große Herausforderung. Da bin ich wieder bei dem Ding Technik, Ökonomie, Politik. Das muss man zusammendenken.
Ja, also der große Unterschied, den sehe ich immer drin. Wir mussten uns das ja alles erkämpfen. Wir saßen sozusagen einer etablierten, verkrusteten Gesellschaft gegenüber und alles, was eben in eine andere Richtung denkte, hatte es schwer, ne? Das wurde klein geredet. 99% der Energieexperten sind für Atomenergie. Wir waren halt bei dem 1%. Ne? Gibt es so andere Beispiele, wo man das sieht. Wir waren sozusagen diejenigen, die das kritisiert haben. Wir haben das gemacht und Mick hat es auch schon rausgearbeitet gehabt. Unser Ansatz war eben nicht nur zu kritisieren und dagegen zu sein, sondern das Ganze zunächst erstmal das System zu verstehen, es auch in Einzelteile zerlegen zu können, um dann zu zeigen, wie es anders geht. So, aber das mussten wir uns erkämpfen. Die Jugendlichen heute, die kommen in eine Welt, die total offen ist. Das heißt, wir hatten es einfacher in vieler Hinsicht, weil wir mussten nur dagegen sein und gucken, wie kommen wir da weiter. Die in eine Welt, die völlig offen ist, wo sie sich orientieren müssen und auch eine große Verunsicherung herrscht. Und das ist viel, viel schwieriger. Das habe ich an meinen eigenen Kindern gesehen. Sowohl die Studien als auch die Berufswahl war für die ein sehr, sehr schwieriger Prozess und es da konnte man wirklich sehen, wie die Verunsicherung auf die Menschen dort wirkt. Aber die als unpolitisch zu bezeichnen, die Generation sehe ich überhaupt nicht. Die sind anders politisiert. Die müssen das aber auch nicht, sondern die müssen sich halt eben in diesem jetzt quasi vom Widerstand her geebneten, aber von der Orientierung her sehr schwierigen Umfeld bewegen. Das ist eine ganz andere Situation.
Mhm. Ich glaube auch, dass es gerade eine unfassbar schwierige Situation für Politiker ist, weil es so viele Einflussfaktoren gibt, die auf das Gesamtsystem Deutschland aus allen mit allen Facetten halt wirken, ne? Sei es geopolitische Kriege, sei es Entwicklungen in Wirtschaften, die wir nicht beeinflussen können, und sei es halt auch unser kleiner Bereich Energiewirtschaft, ist es, glaube ich, auch tatsächlich schwierig. Gleichermaßen ist die fehlt in meiner Wahrnehmung so ein bisschen das Konstruktive, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, teilweise zumindest. Und da fehlt uns, glaube ich, als Deutschland noch ein Big-Picture-Plan, wo soll die Reise hingehen. Aber das vielleicht so als Ausblicke auf die aktuelle Situation. Springen wir zurück in eure Anfänge im Zeitstrahl. Ihr habt's dann, habt euch zusammengefunden, habe ich verstanden. Habt euch zusammen begeistert im Protest mit politischem Background. Wie ist dann quasi aus einer gemeinsamen Grundidee vielleicht auch was Engeres geworden, Freundschaft geworden? Wie seid ihr dann in der Zeit oder woran seid ihr dann zusammengewachsen? Mick, vielleicht fängst du an.
Also wir haben ja diese Themen versucht aufzubereiten. Ne? Also wenn man gegen Atomkraft ist, wie geht's anders? Ne? Wir haben diese Skripte geschrieben, ne? Wir haben diskutiert. Ne? Dann haben wir festgestellt, dass wir doch zwar in bestimmten Dingen auch unterschiedlich unterwegs sind, ne? Aber uns total gut ergänzen und wir haben dann auch mal eine Zeit lang in einer Wohngemeinschaft in Belgien zusammen gewohnt, in Einatten, in einem völlig runtergekommenen Bauernhof, den wir erstmal monatelang renoviert haben in Eigenleistung, wo eine Überraschung nach der anderen kam. Das war auch eine Lehre fürs Leben und haben da ein paar Jahre in Belgien gewohnt bis hin zu so verrückten Sachen, dass wir dann das einzige WG-Auto auf die Seite gekippt haben, das Benzin vorher ausgelassen hat, da rumgeschraubt haben, um es selber zu reparieren. Also da kommt natürlich so diese Technik-Freak-Geschichte wieder raus. Und das hat, glaube ich, also diese vielen gemeinsamen Erlebnisse, auch eine gemeinsame Motorradreise durch Schottland, wo es gab keine Handys, es gab natürlich erst recht kein Internet oder sowas und wir hatten uns verabredet in Allepool. Das ist da oben in Nordschottland und ich war da und es sollte mit Post Restante wollten wir kommunizieren, es hat aber nicht funktioniert. Ich war da, Wolfgang mit dem Motorrad kam und kam nicht und dann bin ich so weitergereist per Anhalter, stehe an der Straße und dann kommt Wolfgang vom Motorrad vorbei. Und dann sind wir da weitergefahren, da ist unter anderem auch das Bild entstanden, was die DNA der BET zeigt.
Ein unfassbares Bild. Das ist wirklich, das ist wirklich ein schöner Kern dessen, was euch ja beide ausgemacht hat.
Ja, der Hintergrund war, also das Studium, das war, ich weiß, wenn man es fies sagt, das zielte darauf ab, die Leute zu vereinzeln. Also man wurde immer als Einzelmensch geprüft, aber überhaupt nie in Teams gearbeitet. Und das haben wir halt als Menschen von der Fachschaft oder als Freunde dann gegengearbeitet quasi. Das heißt, wir haben gelernt, dass wir uns persönlich vernetzen müssen und ein Team bilden müssen, damit wir das Studium erstmal vernünftig hinbekommen, ne, damit man dann nicht an diesem, sagen wir teilweise sehr schwierigen Studium selbst verzweifelte. Das war ein Punkt, der zusammengeschweißt hat. Aber auch, wenn man Dinge bewirken will, muss man zusammenarbeiten und auch langfristig zusammenarbeiten. Das ist eigentlich über die ganzen Jahre schon im Studium und dann auch parallel in der Promotion mit vielen auch gemeinsamen Urlaubs und sonstigen Erlebnissen ein paar signifikante Dinge hat der Mick da auch eben benannt, ne, und auch viele gemeinsame Projekte, wo wir auch Dinge gemacht haben, die wir heute in Frage stellen würden. Ne, also in dieser besagten WG haben wir 160 Zentner Braunkohlebriketts im Jahr verheizt, ne, die das ist natürlich ein Thema, was heute Fragtätertum ist. Also solche Dinge, aber das hat ja alles nichts gestört. Letztendlich am was so diesen gemeinsamen Weg geprägt hat. Und daraus ist dann auch irgendwann die Idee gekommen, ja, wenn man jetzt nach dem Studium mal denkt, ne, was machen wir da, dann haben wir das über die Promotion sozusagen das Ende noch etwas verlängert. Ne? Auch nicht so ganz geplant, warum macht man sowas, ne? Gut, bei Mick war es etwas anders, es war inhaltlich stärker noch geprägt, aber jetzt ein rein technisches Studium, war ja Hochspannungstechnik, habe ich gemacht, ne? Haben wir das weiter verzögert, sozusagen, wann kommt die Wahrheit auf uns zu? Und dann wurde aber klar, wir müssen uns selbst die Sache in die Hand nehmen. Also dieses Thema im Team sein, zusammenarbeiten langfristig, das ist eigentlich im Studium entstanden als ein Gegenmodell zu dem, was sozusagen die äußeren Bedingungen aus uns sonst gemacht haben.
Ne? Ja. Also da kommen wir in meiner übernächsten Frage drauf. Mhm. Wir kommen jetzt, glaube ich, nicht drum herum, zu verstehen zu wollen, warum Mick promoviert hat, wenn du es so schön angeteasert hast. Gerade das musst du jetzt gerade mal kurz erklären, Mick.
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, wir haben uns ja die Freiheit rausgenommen, eine Vorlesungskritik, ne, von dem energiewirtschaftlichen Professor, nämlich diesem Professor Kurt Edwin, zu verteilen. Und Edwin war extrem meinungsstark. Aber er war auch einer, der die Diskussion aufgenommen hat und der gesagt hat, so, die schnapp ich mir mal. Der hat dann gesagt, also, über eure Ideen und was ihr da aufgeschrieben habt, was da angeblich alles so anders gehen soll, da diskutiere ich mit euch. Dann ist er zu uns in die Fachschaft gekommen und wir haben da wirklich bis tief in die Nacht mit Bier diskutiert mit dem Prof. Also das ist mindestens bis 3:24 Uhr gegangen. Ich glaube, es war sogar noch länger. Ne? Also der hatte auch ein ganz hartes Standing. Ne? Wir aber auch.
Ja.
Und was ich wirklich dem super hoch anrechne, ist, der hatte wirklich ein inhaltlich anderes Mindset. Er hat aber gesagt, okay, ich gebe denen mal die Chance, dann sollen die doch mal mit wissenschaftlich fundierter Arbeit beweisen, ob und wie es anders geht. Und so ist es dazu gekommen, dass ich trotz schlechter Noten an dem Institut, wo normalerweise nur 1,0 Kandidaten zugelassen wurden, erst eine Diplomarbeit zur Kraft-Wärme-Kopplung, zur Optimierung mit Wärmespeichern schon damals was gemacht habe. Simulationsmodelle gebaut habe und dann aber in der Dissertation tatsächlich als allererster untersucht habe, wie groß ist eigentlich das technisch-wirtschaftliche Substitutionspotenzial regenerativer Energien, damals noch an kleineren elektrischen Inselsystemen modelliert und gerechnet, wo man schon damals sehr viel sehen konnte, nämlich diese große Herausforderung der volatilen Stromerzeugung aus Wind und PV und dass das alles andere als trivial ist, ein System mit 100% Erneuerbaren zu machen. Aber damals wurde eben schon deutlich, es geht. Nur haben alle gesagt in der Prüfung, wissenschaftlich eine schöne Arbeit, aber es wird nicht so kommen.
Und spätestens da warst du provoziert und motiviert genug, dir den Wolfgang zu schnappen und die BET zu gründen.
Also die Idee, was zusammenzumachen, hatten wir doch schon weitaus vorher. Der Weg war dann ein bisschen anders. Also ich habe ja dann wieder getreu dem ursprünglichen Einstieg in die Elektrotechnik die Verlegenheitslösung gewählt. Ich bin bei einem rein technischen Lehrstuhl. Die Lehre hat mir aber auch seinerzeit Spaß gemacht, also mit Studenten zu arbeiten, war für mich auch wichtig. Das war auch ein wichtiger Bestandteil dieser Promotionsstelle dabei und habe aber dann einfach mich mit Komponenten, elektrischen Komponenten beschäftigt, was aber witzigerweise ich heute noch wieder auch in der Beratung einsetzen kann, einfach weil man dann doch viel, viel tiefer sich in so technische Systeme hereinsetzen kann. Und mein Professor, der Möller, das war ja sozusagen der Pendant zum Edwin, der war natürlich nicht unbedingt angetan von meinen Aktivitäten in jeder Hinsicht, aber er hat auch das toleriert und auch mich gelassen, dass ich ihm auch hoch anrechnen sollte. Und ganz wesentlich später, 20, 25 Jahre später, haben wir auch darüber geredet und hat also im Grunde ja auch verstanden, welche positive Wirkung das gehabt hat. Der Edwin war von Anfang an begeistert von dieser Diskussion, aber auch natürlich, um sich selber mehr produzieren zu können. Aber das war halt sehr unterschiedlicher Weg, aber hat halt zusammengepasst. Ja, und in der Zeit haben wir dann halt auch überlegt, was machen wir denn danach? Und dann war relativ klar, wenn wir was verändern wollen, da müssen wir schon selber machen. Wir hatten dann auch angefangen, uns zu vernetzen mit der Ökologiebewegung. Und es war relativ klar, mit dem Wissen, was wir beide hatten, waren wir die Ersten in der Ökobewegung, die das elektrische System so richtig verstehen konnten und dadurch auch die Bewegung weiterbringen können in einer gewissen Nische. Und da haben wir gesagt, das Risiko gehen wir halt ein. Das ist in der Zeit geboren. Ja, das wurde dann auch so, dass wir noch während meiner Promotion 1986 vor der Gründung der BET haben wir schon ein Gutachten gegen RWE gemacht. Ne? Also sozusagen die Kundschaft vergrault, die man braucht, wenn man sich selbstständig zu machen, weil wir waren dann dort auf der schwarzen Liste. Ne? Den Bau einer 380 kV Hochspannungsleitung in Frage zu stellen, wie kann man sowas machen? Ne? Und wir haben das gemacht und ja, war im Grunde einer der Grundsteine auch für die BET. Schon bevor der Promotion, ich hatte dann eine offizielle Nebentätigkeitsgenehmigung, also alles auch sauber. Und der MIG hat im Hintergrund mitgearbeitet, weil es war da nicht so kompatibel. Und ja, hieß dann Krankenschwestern begutachten Hochspannungsleitung. Mhm. Weil das Auftragnehmer, Hauptauftragnehmer war ein Verein, da waren halt auch unter anderem Krankenschwestern drin. So wurde aber dann in der Öffentlichkeit gearbeitet. Ja, und hat uns aber nicht abgeschreckt.
Fake News gab's damals auch schon.
Ja, wir sind ja unter uns, deswegen kann man das auch erzählen. Ja. Die und wie kam es dann, also dann, ne, dann war quasi der Grundstein gelegt für eure gemeinsame Arbeit etc. Und wie habt ihr euch dann auf den Namen geeinigt? Das finde ich ja so mal spannend. Wie kam es dazu?
Ja, oh Gott, also ich weiß nicht, ich glaube, wir haben da ziemlich viel rumüberlegt und wahrscheinlich sind wir beide keine guten Marketing-Experten oder Expertinnen oder so. Also wir haben uns dann am Ende des Tages beratende Ingenieure für Energie, Wirtschaft und Technik genannt. Ne? Ursprünglich eine GbR, ne? Später dann umbenannt in BET, Büro für Energiewirtschaft und technische Planung. Daher rührt eben dieses etwas sperrige Kürzel BET, was auch insbesondere international, das haben wir natürlich gar nicht gedacht, dann kommen die immer, oh, this is the BET, you're a member from BET. Und dann fühle ich mich immer so ein bisschen auf den Arm genommen. Ich bin ja kein Wettbüro, ne? Auch wenn wir manchmal vielleicht Szenarien für die Zukunft entwickeln, aber ja, das haben wir alles sich bedacht. Aber ich würde mal heute sagen, BET jetzt als BET Consulting GmbH ist absolut etabliert in der Branche. Also kennt ja fast jeder. Ne?
Ja, also am Anfang haben wir sogar noch anders gehießen. Querschnitt hatten wir uns genannt. Ne? Das hat dann aber keiner verstanden. Wir wollten damit ausdrücken, dass wir halt, damals konnte man das noch sagen, Querdenker sind, sozusagen weit breit denken. Das ist ja heute verbrannt. Ne? Aber so ist es. Und da haben wir dann festgestellt, nach gut einem Jahr, das tut es überhaupt nicht. Und dann kam dann eben diese andere sperrige Namensgebung. Es hat ja x Versuche gegeben, den Namen mal irgendwann zu ändern. Das ist dann jetzt tatsächlich vor 2 Jahren mal gelungen. Ja, aber es sollte eigentlich ausdrücken, diese beiden Bereiche, einerseits die Technik, aber andererseits auch die Energiewirtschaft. Ne?
Ja, und wie ihr beiden es federführend geschafft habt, dass wir etabliert sind, das müssen wir leider auf die nächste Folge schieben. Wir kommen nämlich jetzt schon zum Ende dieser Folge und müssen einen Break machen von dieser spannenden Doppelfolge mit Mick und Wolfgang bei BET Energie weiterdenken. Wenn euch die Folge gefallen hat, seid gespannt auf den zweiten Teil, den ich gerade schon angeteasert habe, in 2 Wochen. Abonniert den Podcast und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk. Außerdem freuen wir uns auch immer über Anregungen und Feedback zu unseren Folgen. Unsere Kontaktadresse findet ihr unter bet-consulting.de/podcast. Alle weiterführenden Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge in 2 Wochen.